Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Daniel. Und wir schauen uns heute Dungeon Crawl Classics an. Genauer gesagt schauen wir uns zwei weitere Klassen an, nämlich den Zauberkundigen und den Elfen. Wie Magie eigentlich funktioniert, schauen wir uns in einer gesonderten Podcast-Episode an. Wir wollen hier nur einmal kurz die beiden Klassen vorstellen, wie das funktioniert. Und es lohnt sich, beide eben gleichzeitig vorzustellen. Das ist so ähnlich wie beim Krieger und beim Zwerg. Die funktionieren in gewisser Art und Weise sehr ähnlich. Es sind beides Zauberwirker. Und dann macht es Sinn, die beiden zusammenzufassen. Schauen wir uns zuerst den Zauberkundigen an. Was ist denn so ein Zauberkundiger hier in Dungeon Crawl Classics?
Er ist das, was man aus anderen Systemen auch kennt. Er wirkt eben Magie. Was ich sehr interessant fand, ist, dass diese Magie nicht einfach so rumschwebt und man nimmt sich ein bisschen was davon und kann die einfach fröhlich benutzen, sondern es irgendwelche Kräfte gibt, die diese Magie beherrschen und so ein bisschen gewähren, ohne das jetzt in eine Richtung Kleriker oder so. Also es gibt jetzt nicht die Gottheit, die dir diese Kraft gewährt, aber die Wesen schweben da so ein bisschen rum und da kommen wir ja vor allem bei den Elfen noch stärker dann drauf zu, dass es für Zauberkundige auch durchaus sinnvoll und wahnsinnig zugleich sein kann, sich diesen Mächten ein wenig mehr noch zu widmen.
Wie heißt es so schön hier im Buch? Zauberkundige der unteren Stufe sind wahrhaft mächtig, aber hochstufige Zauberer müssen um ihre Seele fürchten. Alles, was mit Magie zu tun hat, ist in gewisser Weise auch mit Verderbnis belastet. Ne? Also Zauberer, deren Zaubersprüche misslingen, denen können schlimme Sachen passieren, wie zum Beispiel, denen wächst ein drittes Auge oder sie bekommen Flügel oder Hufe anstatt normale Füße. Solche Dinge können dann passieren, wenn man sich mit Magie einlässt. Gucken wir uns mal die Aspekte des Zauberkundigen an. Also Trefferpunkte kommen einem sicherlich bekannt vor, wenn man alte Fassungen von D&D kennt. Jeder Zauberkundige hat 1W4 Trefferpunkte. Bei den Waffen, die so ein Zauberkundiger führen kann, haben wir eine relativ kleine Auswahl. Das ist im Gegensatz vor allen Dingen zum Krieger. Er kann nur mit einem Dolch, Kurzbogen, Kurzschwert, Langbogen, Langschwert und einem Stab umgehen. Man kann Rüstung tragen, aber es ist nicht so sinnvoll, Rüstungen zu tragen. Die können eben dazu führen, dass eben Würfe schwieriger werden oder sowas oder dass eben Magie grundsätzlich irgendwie gestört wird. Wie sieht's denn aus mit der Zauberstufe?
Ja, die Zauberstufe gibt die Fähigkeit an, wie gut ein Zauberwirker zaubern kann. Entspricht in der Regel der Stufe des Zauberwirkers als solches und bringt dann entsprechend den Boni beim Zaubern.
Genau, werfen wir doch mal einen Blick auf die Magiefähigkeiten. Also wie funktioniert Magie hier in diesem System? Also Magie ist unberechenbar, gefährlich, unmenschlich, dämonisch, chaotisch und führt eigentlich auch immer dazu, dass der Zauberkundige hohe Preise bezahlen muss, gerade wenn die Zauber misslingen. Wenn wir einen Zauberkundigen der ersten Stufe haben, dann kennt er 4 Zaubersprüche aus dem Grad 1. Diese Zauber werden zufällig bestimmt, mit Hilfe einer Tabelle, wie das eben bei Dungeon Crawl Classics so üblich ist. Und wenn ich einen von diesen Zaubersprüchen wirken möchte, dann mache ich einen Wurf, einen Zauberwurf. Und dieser Zauberwurf funktioniert folgendermaßen. Ich würfel einen W20, addiere meinen Intelligenzmodifikator dazu, der irgendwie von -3 bis +3 reichen kann, addiere meine Zauberstufe dazu und gucke mir dann an, wie gut diese Zahl ist und wie gut ich diesen Zauber dann gewirkt habe. Schauen wir uns mal als Beispiel den Zauber Schlaf an. Wenn ich hier meinen Zauberwurf mache und ich habe eine 12 bis 13 gewürfelt, dann muss einem Ziel in Reichweite ein Rettungswurf gelingen oder es fällt 1W6 Phasen lang in Schlaf. Das heißt, dass eine Phase geht etwa 10 Minuten. Hätte ich eine 2 bis 11 gewürfelt, wäre das ein Verlust und ein Fehlschlag. Das heißt, ich kann diesen Zauber an diesem Tag nicht mehr wirken und der Zauber schlägt eben fehl. Hätte ich eine 1 gewürfelt, verliere ich nicht nur den Zauber, es ist nicht nur ein Fehlschlag, sondern es passiert noch was Schlimmeres. Da muss ich dann gucken, ob vielleicht eine Verderbnis eben stattfindet. Wir gehen auf diese Einzelheiten alle nochmal ein in der Magiefolge. Das ist sehr umfangreich, das Thema. Das lohnt sich dann eben auch genauer zu betrachten.
Genau, und das kann natürlich nach oben, ne? Du hast jetzt sozusagen die realistischen Werte für Stufe 1 so ein bisschen genannt. Das kann aber auch dazu führen, dass man irgendwie einen halben Landstrich zum Schlafen bringt. Nur um deutlich zu machen, es gibt eben dieses Chaos in den Auswirkungen sehr deutlich.
Du kannst diese Werte tatsächlich auch in Stufe 1 schon erreichen. Also das ist eben das Besondere an diesem Spiel. Du kannst nämlich deine Attributswerte noch verbrennen. Du kannst Zauberbrand benutzen. Du kannst sagen, ich verbrenne 2 Punkte Stärke und addiere mir dieses +2 auf meinen Zauberwurf anschließend.
Genau, aber auf die Details gehen wir ja nochmal in der Zauberfolge ein.
Das lohnt sich, wie gesagt, näher anzuschauen. Und dann gucken wir uns auch einmal so einen Zauber etwas genauer an. Aber genauso wie du sagst, du kannst auch mit Schlaf ganze Landstriche in Schlaf bringen, wie in einem Märchen sozusagen, ja. Der andere wichtige Faktor bei Zauberkundigen sind die übernatürlichen Patrone. Das ist auch eine kleine Besonderheit, die man hat hier bei Dungeon Core Classics. Der Kleriker hat natürlich immer seine Gottheit, mit der er verbunden ist, aber du kannst als Zauberkundiger ebenfalls dir einen Patron besorgen in gewisser Weise. Also du kannst anbieten, mit einem Patron zusammenzuarbeiten. Wie funktioniert das genau?
Ja, es gibt zwei Stufen. Du musst mit ihm einen Pakt eingehen und damit wird schon deutlich, das ist nicht unbedingt eine nette Angelegenheit nach dem Motto, dass mein Kumpel, mit dem ich mal quatschen kann, sondern da steckt mehr hinter. Und dann kann man ihn, je nachdem, wie gut dieser Pakt ist, wie wichtig dieser Patron den Zauberkundigen findet, kann man dann ihn entsprechend anrufen in einer Notlage. Das ist begrenzt, je nachdem eben, wie viel Lust der Patron hat, um es mal flapsig auszudrücken. Also das wird beim Pakt mitbestimmt, wie wichtig er einen findet. Und dann ergibt sich daraus dann, wie häufig man ihn anrufen kann. Und die Ergebnisse dieses Zaubers, also die Anrufung des Patrons, sind dann auch sehr häufig eben dem Spielleiter überlassen, weil es ja darum geht, ein bisschen Freiheit dann da reinzubringen und auch eine Verhandlungssituation. Warum soll der Patron dir vielleicht in dieser Situation helfen? Was will er dafür haben? Das heißt, da ist sehr viel Bewegung drin.
Und die Patrone sind natürlich auch alle sehr, sehr merkwürdig. Wir haben dann hier zum Beispiel Bobokbubilz, das ist dann der dämonische Fürst der Amphibien. Oder wir haben eben Sesrakan, den Älteren, das ist der schlimmste aller Zauberer in den bekannten Reichen. Sowas ist ganz interessant, wir werden uns auch die Patrone alle nochmal genauer anschauen, weil sich auch das lohnt. Und die haben alle nochmal ihre eigenen besonderen Zauber und ihre eigenen besonderen Fähigkeiten, die der Zauberkundige dann erhält, wenn er sich diesem Patron verschreibt. Also bei Bobokbubilz gibt's ja zum Beispiel die bekannte Lurchwerdung. Da kannst du dann, mit Hilfe eines Zauberspruchs wirst du dann lurchartiger. Und, weiß ich, kannst dann irgendwie unter Wasser atmen oder so, oder deine Gliedmaßen abwerfen oder irgendwie sowas war das, meine ich. Und die wachsen dann nach. Es gibt hier auch Vertraute. Also du kannst wieder mit Hilfe eines Zauberspruchs einen Vertrauten herbeirufen, also eine schwarze Katze, eine Kröte oder irgendwie einen Homunculus, den du dir bauen kannst. Und auch diese Zaubersprüche sind eben so organisiert, dass je höher das Ergebnis ist bei deinem Zauber, umso besser ist eben das, was du bekommen kannst. Ich würde gerne noch auf eine kleine Besonderheit eingehen, und zwar auf die Launen der Magie. Wann immer du einen Zauberspruch lernst als Zauberkundiger oder eben nachher auch als Elf, musst du auf den Launen der Magie würfeln. Das ist eine lange W100-Tabelle und die setzt so kleinere Effekte fest, die nur für dich gelten, wenn du diesen Zauber wirkst. Denn jeder Zauber ist im Grunde abhängig von demjenigen, der ihn wirkt. Und das bedeutet, du hast immer eine kleine Besonderheit. Wir können das jetzt einfach mal testen. Und Patrick hat jetzt zum Beispiel den Zauber Schlaf gewählt und würfel jetzt einfach mal mit einem W100, um zu gucken, was passiert.
Also ich habe ihn bei der Charaktererstellung ausgewürfelt.
Genau. Und jetzt kannst du schauen, was passiert, wenn du ihn wirkst.
Ich habe eine 33 gewürfelt.
33. Haarige Magie. Die Kopfbehaarung des Zauberkundigen, Haar, Bart, Augenbrauen, Ohrenhaare etc. wächst jedes Mal um 3 Zentimeter, wenn dieser Zauber gewirkt wird.
Oh, das erklärt die langhaarigen Zauberer.
Genau, das erklärt die langen Bärte von Zauberern, richtig. Es gibt aber auch sowas wie Durchschnittstalent, das ist 35. Und das bezieht sich sofort auf den Aktionswürfel, den der Zauberkundige hat. Der Aktionswürfel ist ja auch ein W20, aber zum Beispiel, wenn man bei den Launen der Magie eben die besagte 35 auswürfelt, dann verwendet man anstelle des W20 zwei W10 für den Zauberwurf, wenn dieser Zauber durchgeführt wird. Das ist auch eine kleine Regelvariante. Das kann eben auch passieren. Also im Grunde hast du dann eben, dein Durchschnittswert wird ein bisschen besser. Das ist natürlich nicht schlecht, anstatt ein W20 eben zwei W10 zu würfeln. Gut, gucken wir uns den letzten Aspekt an, eben die Aktionswürfel, auf die ich gerade schon hingewiesen habe. Ab Stufe 5 kannst du als Zauberwirker 2 Aktionswürfel bekommen. Dann hast du nicht nur einen W20, sondern auch einen W14. Und du kannst mit diesen zweiten Aktionswürfeln nur Zauber wirken.
Genau, mit dem ersten kann man zaubern und angreifen und mit dem zweiten eben nur zaubern.
Und schließlich haben wir noch die Gesinnung. Ein chaotischer Zauberkundiger paktiert höchstwahrscheinlich mit Dämonen, während ein rechtschaffener oder ein neutraler Zauberwirker sich eher mit den Elementen beschäftigt.
Genau, und nachdem wir so den generischen Zauberkundigen festgestellt haben, begeben wir uns nun in die Welt der Elfen hinein, die, wenn wir gerade bei der Gesinnung waren, eigentlich selten rechtschaffen sind, Daniel.
Ja, genau. Das ist auch eine Besonderheit bei diesen Elfen hier. Ich habe nach der Lektüre stellt man eben so fest, ja, die Elfen sind ja auch nicht so wahnsinnig nette Gesellen, habe ich immer so den Eindruck. Bei Elfen ist es so, die haben ja ein jahrhundertelanges Leben und eine Neigung eher zu beobachten als irgendwie zu handeln. Und da sie immer Reiche steigen und fallen sehen, sind sie eher chaotisch und neutral anstatt rechtschaffen. Gleichzeitig spielt ja mit herein, dass jeder Elf auch in gewisser Weise ein Zauberwirker ist. Und das bedeutet eben, dass Elfen beispielsweise ganz gerne mit Dämonen sich unterhalten oder mit Teufeln und sogar sehr langfristigen Kontakt zu ihnen pflegen, um vielleicht tiefere Einblicke in die Zauberei zu bekommen. Grundsätzlich sind Elfen aber das, was man sich so vorstellt, also groß, schlank, leben ewig mehr oder weniger und halten sich eigentlich aus dem einfachen Alltag der Sterblichen heraus. Also das interessiert sie gar nicht. Alles, was Elfen handwerklich herstellen, ist natürlich um ein weites bedeutender als das, was ein Sterblicher herstellen könnte, weil sie einfach diese unendliche Zeit haben, um sich damit zu beschäftigen, wie man die Kunst perfektionieren kann.
Gut, was man von Elfen ja auch kennt, ist, dass sie, auch wenn sie viel vom Zauberkundigen haben, ja schon ein bisschen kriegerischer oder kämpferischer ausgelegt sind. Sie haben mehr Trefferpunkte als der Zauberkundige und sie können auch mehr Waffen tragen als die normalen Zauberkundigen.
Genau, die können im Grunde mit den Schwertern umgehen, mit einer Lanze umgehen, sogar mit einem Zweihänder. Das ist schon was Besonderes, ja.
Rüstungen tragen sie auch mehr, aber keine Eisen- oder Stahlrüstungen, weil das gefällt ihnen wiederum nicht. Das erzeugt Unbehagen und vielleicht sogar wirklich Schmerzen, wenn es sehr lang getragen wird. Darum sind es eher Mithril-Rüstungen, die getragen werden und die man auch direkt mit Charaktererstellung oder mit Weg auf Stufe 1 mitbekommt.
Das ist schon ziemlich krass. Also die Mithril-Ausrüstung ist wahnsinnig kostbar und du kriegst als Elfencharakter tatsächlich auf Stufe 1 ein Rüstungsteil und eine Waffe aus Mithril ohne zusätzliche Kosten. Allerdings muss man natürlich sagen, als Elf bist du eben nicht ganz so gut darin zu kämpfen wie ein Krieger und du bist auch nicht ganz so gut darin, wie ein Zauberkundiger Zauber zu wirken.
Aber vielleicht musst du das auch gar nicht so sein, weil Elfen natürlich in der Magie zumindest ein ganz anderes Verhältnis noch zu diesen Patronen haben als Zauberkundige. Bei denen ist das ja eher so ein, ich will jetzt nicht sagen nice to have, weil ich nicht weiß, ob es wirklich nice ist, so einen Pakt zu haben, auf Dauer gesehen. Aber bei Elfen gehört das irgendwie mit dazu, diese Verbindung zu einem Patron, zu irgendeinem Wesen, mit dem man eben langfristige Gespräche führt und sich da in dessen Macht begibt. Und darum kriegen auch da Elfen schon zwei Zauber direkt von Beginn an mit. Nämlich eben genau, das haben wir ja gerade schon angesprochen, den Pakt, den man schießen kann und das Anrufen. Bei den Zauberkundigen ist das ja mit in dieser Frage der Zufallstabellen mit drin. Hier ist es vorgegeben, dafür kann man aber eben auch generell weniger Zaubersprüche als ein Zauberkundiger.
Gleichzeitig bist du als Elf auch sehr geübt darin, vielleicht einen Zauber gut zu sprechen. Und bei diesem Zauber kannst du auswählen, dass dein Glücksmodifikator angerechnet wird. Das heißt also, du machst deinen Zauberwurf, rechnest deine Zauberstufe dazu und so weiter und machst dann am Ende noch plus deinen Modifikator in Glück. Der ändert sich dann auch nicht, wenn dein Glück sich irgendwie mal rauf und runter bewegt. Was ja durchaus sein kann, je nachdem, auf was für Abenteuer man auszieht.
Ich glaube, es gibt noch zwei Aspekte, die man beim Elfen anspricht. Das eine ist auch da der Umgang mit der Natur, wenn man so will. Man kann im Dunkeln besser sehen. Er hat gewisse Immunitäten gegen Schlaf und Lähmung und kann unter Umständen eben auch Geheimtüren sehr viel leichter entdecken. Dann haben wir wieder so aus dieser Verbindung zwischen Kämpfer und Zauberwirker. Die Aktionswürfel, die der Elf hat, können eben benutzt werden, um einen Angriff oder Zaubersprüche zu wirken. Also da kann auch ein Angriff mit durchgeführt werden.
Allerdings nur mit einem W4-Zender.
Genau.
Insgesamt fand ich den Elfen eigentlich ganz interessant als Figur. Also ich habe noch nie Elfen gespielt, aber hier muss ich schon sagen, da die so ein bisschen mehr in Richtung Paul Anderson-Elfen gehen, also wie man das eben aus Dreiherz kennt oder auch bei Das geborstene Schwert, da macht das schon Spaß. Also ich fand das schon ganz interessant, weil das eine etwas andere Herangehensweise ist. Ne? Also der etwas chaotische Elf, der gerne in seiner Freizeit mit Dämonen parliert, finde ich eigentlich ein ganz interessantes Charakterkonzept.
Gut, das war dann die zweite Vorstellung der Charakterklassen. Wir haben noch den Dieb und den Halbling. Das wird wieder so eine Doppelfolge werden. Und dann den Kleriker vor uns, die wir dann beim nächsten Mal aufgreifen werden. Wir machen am Ende noch einmal den Hinweis, wenn euch das hier interessiert, dann guckt auf unserer Seite vorbei. Es läuft momentan die Vorbestellungsaktion zu diesem Spiel. Auch schon sehr erfolgreich. Und von daher mitmachen, loslegen, losspielen.
Ja, klasse. Ich freue mich schon auf die nächsten Klassen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.